Wenn der Komponist Marc-André im Freiburger Experimentalstudio arbeitet, ist es mehr als ein kurzer Besuch. Ist das Studio irgendwie mehr als ein Arbeitsplatz? Jedenfalls keiner, bei dem man spät nachmittags die Geräte abschaltet und nach Hause geht. Eher entsteht so etwas wie ein Zustand, ein Dasein des Entdeckens und Ausprobierens und Bohrens und Überarbeitens. Und das kann sich zusammen mit den Klangregisseuren oder auch beteiligten Instrumentalisten und Instrumentalistinnen über Tage oder auch Wochen erstrecken. Bis man sich dann in einem anderen Stadium der Komposition einige Monate später wieder trifft. Michael Acker vom SWR Experimentalstudio kennt diese Zustände.
Die erste Begegnung, an die ich mich erinnere, das war 1998. Da war ich Assistent, also noch nicht fest im Experimentalstudio. Und da haben wir uns kennengelernt bei einer Aufführung von AB2 für die Darmstädter Ferienkurse. Das kam zu sehr vielen weiteren Begegnungen mit dem Experimentalstudio. Und so sind über die Jahre, ja, ich weiß es nicht, aber es sind weit über 10 Stücke, die gemeinsam mit Marc-André und ja, der Betreuung hier im Experimentalstudio entstanden sind. Eigentlich alle Besetzungen sind vorhanden vom Solostück, wie zum Beispiel Selig sind für Soloklarinette und Live-Elektronik, aber auch für große Sinfonieorchester mit auf 3 und über und ja, also das alles vorhanden.
Für Auf 3 für Orchester und Live-Elektronik erhielt Marc-André 2007 den Preis des SWR-Sinfonieorchesters bei den Donaueschinger Musiktagen. Und mit Über für Klarinette, Orchester und Elektronik gelang ihm das noch einmal, 2015. Das war etwas doppelt Besonderes, denn hier sprang die musikalische Idee, die kompositorische Verbindung von Instrumenten und Elektronik, die die ausführenden Musiker, ob sie wollen oder nicht, in eine ungewohnte Abhängigkeit von der Klangregie bringt, hier sprang diese experimentelle Idee auch auf die Musiker über. Die über so lange Zeit fortgesetzte Arbeit im Experimentalstudio bedeutete zugleich ein gemeinsames Weiterentwickeln der technischen Tools und Möglichkeiten. Convolution, die berechnete Ineinanderfaltung von verschiedenen Klangimpulsen und Resonanzen, war so eine Möglichkeit. Das differenzierte Abspielen von Klängen über kleine Lautsprecher, über Transducer in Instrumenten oder an Wänden oder anderswo, ist eine andere. Wenn der Komponist Marc-André Klavier spielt, und das tut er, wenn auch heute abseits der Öffentlichkeit, wenn Marc-André Klavier spielt, ist das in praktischer Hinsicht vielleicht eine Reminiszenz an sein Musikstudium in Paris, das zunächst Liedbegleitung hieß. Klavierlieder von Franz Schubert oder Robert Schumann waren da im Repertoire, damit auch grundsätzlich kleinere Formen. Bis heute findet Marc-André in kleinen Klavierstücken etwas, das den Kern seines Interesses berührt. Es geht ihm auch um Reduktion.
Reduktion im Sinn von Edmund Husserl, das heißt, das ist das Offenbare. Zum Beispiel im Schumann, der Dichter spricht, Takt 12 gibt es ein Fermat mit 8 Fermaten und ein Ritardando dazu. Und das einfach zu gestalten, zu pedalisieren, bezieht sich, glaube ich, auf die Entfaltung der zerbrechlichsten, instabilsten Phänomene. Phänomen im Sinn von, gut, wir sind in Freiburg, von Martin Heidegger sagt, dass seine Zeit dass ein Phänomen ist, das sich an ihm selbst Zeigende, das Offenbare.
Wenn der Komponist Marc-André sich mit einem Soloinstrument beschäftigt, dann ist das auch eine Forschungsreise. 2018 entstand, nach jahrelangem Austausch mit dem Klarinettisten Jörg Wittmann, die gut halbstündige Komposition »Selig sind« für Klarinette und Elektronik. ein seitdem häufiger gespieltes Stück, das die Klarinettenklänge durch den umherwandernden Solisten und live-elektronische Mittel im Raum und mit dem Raum resonieren lässt. Im selben Jahr, 2018, spielte der Münchner Organist Stefan Heuberger erstmals IV-15 Himmelfahrt von Marc-André. Das Stück definierte die Orgel neu. Nicht zuletzt in ihren vielschichtigen Klängen nach dem Ausschalten oder beim Einschalten der elektronischen Luftzufuhr. Und 2021 brachte der Kontrabassist Frank Reinecke in der Berliner Philharmonie das 40-minütige Solostück IV-18 zur Uraufführung. Ein schon in der Disposition akustischer Kontrabass allein in diesem Saal außergewöhnliches Projekt. Studioarbeit, Klavierspiel, Instrumentenforschung. Alle diese Faktoren, Vorlieben, Vorgehensweisen und Erfahrungswerte kommen 2024 an diesem Oktobernachmittag in Donaueschingen in einem neuen Stück zusammen. In einem konzertfüllenden Solo, besser Kammermusikstück für Klavier und Elektronik. Wie die meisten von Marc-Andrés Kompositionen hat das Stück einen langen Anlauf genommen, hat es eine eigene, über Jahre sich erstreckende Entstehungsgeschichte. Doch in diesem Fall hat sich unterwegs eine tatsächliche Geschichte dort hineingewoben. Und die Vorarbeiten an verschiedenen Aufnahmeorten für die Klavier- und Elektronikparts entscheidend geprägt.
Die Orte, die wir uns ausgesucht haben, die hängen mit einer anderen Situation zusammen, einer sehr traurigen Situation, die sich ereignet hat während der frühen Kompositionsphase, nämlich das Kind eines befreundeten Musikers ist an Krebs verstorben. Diese tragische Situation hat Marc doch sehr beeindruckt und er hat das Stück auch unterschrieben mit im Andenken an Aurelius. Diese Außenaufnahmen, diese Field Recordings, die wir gemacht haben, die waren so, dass wir bestimmte Orte ausgesucht haben, die für Aurelius in seinem jungen Leben sehr wichtig waren. Also das war zum Beispiel der nahegelegene Spielplatz oder der Innenhof des Elternhauses, der Schulhof, aber auch der Weg zur Dreisam hier in Freiburg war sehr gern am Fluss. Die Straßenbahn hat ihn fasziniert. Dann haben wir auch einen Besuch gemacht bei den Freiburger Domsingknaben. Da haben wir auch einfach eine Probe mitgeschnitten, einfach Klänge, die Aurelius bewusst wahrgenommen hat, die er selbst geliebt hat.
Ihr wart ja auch in der Charité noch.
Wir waren auch in der Charité. Das war natürlich auch ein Ort, der Aurelius leider nicht erspart geblieben ist. Dort haben wir auch die klangliche Umgebung einfach mitgenommen. Und diese Aufnahmen, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir so eine Art Hörspiel daraus gemacht haben, dass man jetzt diese Situation 1:1 jetzt wiederfindet in den Tonbandaufnahmen, die wir zuspielen. Vielmehr haben wir uns davon inspirieren lassen und haben bestimmte Klänge mit dem Computer analysiert und haben, also das ist natürlich die Aufgabe und die Arbeit von Marc, und diese Obertonzusammensetzung zum Beispiel von bestimmten Situationen hat er dann wiederum als Vorlage genommen, um seine Klavierstimme zu schreiben. Natürlich sind diese Klänge durch den Computer verändert auch hörbar im Stück, aber wir haben die Klänge abgeleitet und so weit verfremdet, dass sie nur noch als Assoziation wahrnehmbar sind.
Aus den Analysen dieser Klänge und ihrer Strukturen entstanden die ersten Entwürfe der Klavierstimme zum neuen Stück. Der Adressat war bereits seit Jahren klar. Pierre-Laurent Aimard ist nicht nur ein Ausnahmepianist, sondern auch einer, der immer wieder neue Herausforderungen sucht, wie er schon in frühen Interviews betont hat.
Musik ist die Gelegenheit, Schlüssel zu haben, um immer etwas zu entdecken. Nicht oberflächlich hier und da zu sein, sondern verschiedene Tiefe, verschiedene Schichten der Menschlichkeit vielleicht zu entdecken. In diesem Fall interessiert mich die Musik sehr. Und wenn ich das mitteilen kann, dann ist es große Freude.
Musik.
Seit Jahren sind wir im Gespräch mit Pierre-Laurent Aimant, der Solid des Projektes. Hat sich auch mehrere Projekte gewünscht. Zum Glück spielt ab und zu mal einige Stücke von mir, die existierenden Stücke. Und jetzt kam diese Idee, für ihn mit Elektronik zu schreiben. Und das geht immer wieder bei mir um den folgenden kompositorischen Ansatz. Das heißt, die Musik des Entschwindens entfalten, entbergen zu lassen. Das Protokollieren der Instabilisierung der Phänomene, ich nehme ein Beispiel, Trillern. Wir haben verschiedene Typen von Pedaltrillern protokolliert, rechten Pedal, aber sind die anderen toll.
Also Pedaltriller sind jetzt nicht, was ein Pianist lernt beim Studium. Was ist das? Was ist ein Pedaltriller?
Man wird nicht gelernt, aber er hat mir erzählt, zum Beispiel bei Schumann, das wird, oder im Repertoire, wird permanent gemacht.
Das heißt, der Fuß schwingt auf dem Pedal?
Der Fuß schwingt und die Pedalisierung reagiert auf die Entfaltung der klanglichen Phänomene. Und es gibt auch Drucktremoli bei Flageoletten auf die Saiten, die präzise notiert sind. Und es gibt auch verschiedene Drucktremoli vom nachgegriffenen Tasten.
Okay, also das heißt, der Fuß auf dem Pedal, der Finger auf der Taste und der Finger auf der Saite, die im Flügel berührt wird, erzeugen trillerartige Schwingungen, Schwebungen?
Eben. Und das sind extrem instabile und die instabilsten, zerbrechlichsten Phänomene, die man, glaube ich, entfalten könnte. Und ich möchte aufmerksam machen, dass alles, was er spielt, Pierre-Laurent, wurde von den FFT-Analysen von diesen Phänomenen abgeleitet.
Das musst du jetzt erklären. FFT-Analyse?
Na, das heißt, gut, man nimmt eine Resonanz auf, dann analysiert diese Resonanz mit einer Fourier-Transformation. Das ist, auch wenn man ein MRT im Krankenhaus geht, um denselben Algorithmen. Man untersucht die spektrale Signatur des Ausklanges. Dann dürfte ich aus dieser Analysen die Partitur, die gespielte Partitur ableiten. Welche Töne, wann, wieso und welche Formanten zum Beispiel haben mehr Energien und das habe ich mich sehr bemüht, am Anfang des Stückes so zu arbeiten.
Der Klavierpart entsteht also aus den akkuraten und ausführlichen Analysen der aufgenommenen Klänge. Die Atmosphäre der Charité, die Probe der Freiburger Domsingknaben, die Dreisam. Aber auch die Klavierklänge selbst wurden schon in einem frühen Stadium der Komposition aufgenommen und ebenfalls in ihren Spektren analysiert. Auch diese Daten fließen transformiert wieder zurück in die Klavierstimme. So bleibt das Ausgangsmaterial erhalten, ist aber nicht mehr konkret als solches erkennbar. Nicht nur die Notation für den Pianisten kommt dabei an ihre Grenzen. Marc-André spricht von einer Dialektik zwischen Aktionsnotation und Ergebnisprotokollen, also dem, was dem Musiker die technische Ausführung angibt und dem, was als Klang erscheinen und vorgestellt werden soll. Dazwischen finden sich alle möglichen Zwischenstufen. Für Marc-André Garanten für Unsicherheit, Zerbrechlichkeit oder, eins seiner Lieblingsworte, Instabilität. Gerade die Zerbrechlichkeit, die fragilen Klänge sind allerdings am Klavier nicht leicht zu realisieren. Auch stufenlose Bewegungen, wie etwa ein Crescendo auf einem bestehenden Klang, sind nicht möglich. Das Instrument braucht dazu Unterstützung.
Die Elektronik ist der geeignete Hilfsmittel dafür. Die Instabilität und Fragilität oder die zerbrechlichsten fragilsten Phänomene zu entfalten, entbergen, präsentieren zu lassen, das muss nicht negativ missverstanden werden. Weil diese Phänomene, die sind nolens volens präsent, aber sehr oft gefaltet. Und hier die Idee ist, die zu entfalten.
Das ist tatsächlich ein sehr langer Werdegang, der sich über mehrere Jahre hinweg zieht. Also jetzt aus der Sicht von Marc-André ganz bestimmt. Das heißt, dass er sich eine kompositorische Aufgabe stellt und irgendwann merkt er, ja, das wäre doch ein Stück, wo ich die Elektronik dringend brauche, weil ich mit den herkömmlichen Spieltechniken des akustischen Instruments nicht auskomme. Und das Klavier hat im Vergleich zu anderen Instrumenten doch einige Einschränkungen, also was die Klanggestaltung anbetrifft. Wenn man jetzt das direkt mit einer Klarinette vergleicht, die Klarinette kann einen Ton aus dem Nichts entstehen lassen und dynamisch klangfarblich dann bis zu einem Fortissimo, fast bis zu einem Rauschen entwickeln und wieder zurück ins Nichts. Und diese klangliche Gestaltung fehlt dem Klavier. Man hat immer, wenn man jetzt über die Tastatur des Klaviers spielt und nicht im Inneren spielt, hat man immer einen Anschlag, der über den Filzhammer auf die Saite geschieht und dann klingt der Ton wieder ab. Also das dynamische Verhalten des Klaviertons ist im Vergleich zu anderen Instrumenten doch sehr eingeschränkt. Und das hat ihn vor sehr große kompositorische Probleme gestellt. Und die Elektronik ist tatsächlich auch genau an diesen Punkten stark vertreten, nämlich dass sie aus völliger Stille mit einer flächigen Klangfarbe eintritt.
So ist es am Anfang des Stücks. Michael Acker vom SWR Experimentalstudio beschreibt die Situation so.
Wir haben das Publikum, das rundherum um den Pianisten sitzt. Also der Pianist ist in der Mitte des Konzertsaals, wie in einem Plenarsaal. Also es gibt kein vorne, kein hinten. Und die Lautsprecher sind außenrum. Das ist die Lautsprechersituation, mit der man sehr gut, sehr räumliche, atmosphärische Klänge darstellen kann. Und in der Mitte, im Flügel, sind sogenannte Transducer installiert. Das sind kleine Lautsprecher, die den Resonanzboden des Flügels anregen. Und hörbar wird ein Klang, der aus dem Flügel kommt. Also die Klangquelle ist der Flügel, aber der Klang an sich kommt eigentlich aus dem Computer. Das heißt, an der Stelle können wir zu einer sehr großen Verwechslung beitragen. Wird der Klang gerade gespielt von Pierre Laurent oder kommt dieser Klang aus dem Computer? Also das kann man dann tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen. Und das ist sicherlich auch ein Element der Komposition, dass Klänge sich aus dem Klavier entwickeln. Die erscheinen zunächst im Flügel und werden dann aber über die Lautsprecher weiter übernommen. Das heißt, man kann auch da räumlich spielen, Klänge distanzieren aus dem Klavier hinaus oder umgekehrt. So geht das Stück tatsächlich los. Die Klänge fangen sehr weit draußen über die Lautsprecher an und bewegen sich dann in die Raummitte zum Solisten, der dann auch beginnt zu spielen.
Aus der Welt kommen die Klänge ins Zentrum, ins Klavierinnere hinein. Der Pedalgebrauch ist an dieser Stelle für den Pianisten nicht nur äußerst differenziert, sondern auch ungewöhnlich bezeichnet. Sehr dunkel soll gespielt werden, dann relativ hell oder extrem dunkel. Pierre-Laurent Aimard versteht diese Anweisung sehr konkret und setzt sie klanglich um. Das korrespondiert der Lichtregie im Raum. Das Stück beginnt auch optisch im Dunkeln. Umgekehrt wurde, was ursprünglich aus dem Klavierinneren kam, durch elektronische Verfahren wie Stretching und Pitch-Shifting, also Dehnungen der Klänge und allmähliche Tonhöhenveränderungen, verändert. Die Ergebnisse sind nun zusammen mit einigen Klängen aus der Außenwelt, Domsingknaben, Krankenhaus, Fluss und so weiter, Teil der Audiofiles, die im Stück an bestimmten Stellen zugespielt werden. Ihr Ursprung ist dabei nicht mehr zu erkennen.
Die Grundproblematik bei elektronischen Klängen, sei es Live-Elektronik oder Tonbandzuspielung, ist immer, wie synchronisiert man die elektronischen Klänge mit den live gespielten Klängen der Musiker auf der Bühne? Wie bringt man das zeitlich zusammen? Und da gibt es in der Vergangenheit sehr viele unterschiedliche Lösungen. Also das war ein Problem, mit dem hat sich Luigi Nono genauso beschäftigt und rumgeschlagen wie Pierre Boulez. Und für jedes Stück mussten die sich genau überlegen, okay, wie kann ich diesem Problem Herr werden?
In Luigi Nonos Klavierstück Soferte on the Sirene richtet sich der Pianist minutiös nach der Timeline, der auch das Tonband folgt. Das heißt, jede Klangaktion geschieht zu einem exakt vom Zuspiel vorherbestimmten Zeitpunkt. In La Lontananza Nostalgica Utopica Futura von Nono agiert die Geigensolistin rein musikalisch auf die Noten und den Aufführungsraum. Die Klangregie wählt spontan aus vorbereiteten Spuren aus, was im Moment der jeweiligen Aufführung dazukommen soll.
Den Weg, den wir jetzt gefunden haben, ist sozusagen eine Art Mischung zwischen diesen beiden Lösungen, die Luigi Nono bei Lontananza oder Soferte gefunden hat. Damit meine ich, dass es Klänge gibt, die zeitlich unabhängig von dem Klavier funktionieren. Also es sind dann eher Klangflächen, die eine Atmosphäre vermitteln. Und parallel dazu gibt es Zuspielungen, die genau auf das Klavier zeitlich reagieren. Das heißt, Pierre Laurent Aimard ist völlig frei in seinem Spiel. Das war uns sehr wichtig, dass er da nicht mit einem Click-Track im Ohr, also ein Click-Track wäre praktisch so ein für das Publikum nicht wahrnehmbarer kleines Metronom, das der Musiker dann im Ohr hat, damit er genau parallel und synchron zur Elektronik spielt. Das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also Pierre Laurent soll sich ganz frei fühlen in seiner zeitlichen Gestaltung und die Elektronik reagiert darauf. Und deswegen haben wir diese Lösung eben gefunden, dass es zum einen Klänge gibt, die zeitlich unkritisch sind, Klangflächen, aber auch Klänge, die dann von uns an der Klangregie genau auf Sichtkontakt, auf Blickkontakt mit ihm dann eingestartet werden.
Und bei all dem geschieht etwas Seltsames. Die Klänge ähneln und verbinden sich. Marc-André sagt, sie korrelieren. Und wir als Hörerinnen und Hörer finden in den von ihren konkreten Quellen befreiten Klängen plötzlich etwas wieder. Den Chorgesang in einem transponierten Klavierspektrum, den Fluss in einem aus Pedalklängen gewonnenen Rauschen. Als wären die verarbeiteten und live gespielten Klänge in ihren Quellen und Bedeutungen komplett durchlässig geworden.
Das sind dekonkretisierte Phänomene. Ich glaube, dass die Beziehungen, die Korrelationen bleiben, aber die Konkretheit oder die Vokalität, das Idiom des Instruments für den Flügel, werden dekonkretisiert, devokalisiert, desidiomatisiert, sagen wir. Aber die korrelieren massiv zueinander.
Trauer steht am Anfang und steckt im Kern des Stücks. Verunsicherung, Isolation, das Verschwinden von Stabilität. Aber, und gerade darin, auch die Hoffnung auf den starken und vielleicht tröstenden Moment. Der Titel »Selig ist« verweist auf die biblische Bergpredigt. »Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden«, heißt es am Ende der Partitur von Marc-André. Und die Wahl des Instruments Klavier ist dafür überhaupt kein Zufall.
Bezüglich des Berührens auch.
Also das Berühren des Instruments?
Des Instrumenten, ja. Das ist extrem, fast für mich extrem destabilisierend. Weil das Instrument ist mir nicht fremd, weil ich habe das als in der Kindheit sehr intensiv. Und andererseits gibt es die Schutzlosigkeit, die offenkundig ist, weil ich glaube, es sind viele Instrumente, die Solistinnen isolieren. Und der Flügel gehört bestimmt zu den intensivsten Instrumenten, die das gestalten.
Weil man immer allein am Klavier ist?
Ja, ich glaube, die Isolation, man muss sich vorstellen, man versucht mit seinen Mitteln die Arietta vom Opus 111 zu üben, zu gestalten. Was weiß ich,
Beethoven, ja.
Beethoven sind, glaube ich, Variationen. Ja, gibt schon eine Art Isolation, weil das Stück, das sind wie, es ist vielleicht übertrieben, aber ja, das ist schon schwarze Löcher, diese Stücke. Es gibt nie ein Ende, ein Zustand, glaube ich, wo man erreicht, was man sollte, müsste. Und es gibt auch dazu in dem Fall der Arietta eine fast schmerzvolle Zusammenhang mit der Beschleunigung der rhythmischen, der metrischen Zeit. Und gleichzeitig die Phänomene werden immer dominanter im Stück, das heißt andere Typen von Rhythmen. Das isoliert, es ist ein bisschen hier der Text hier von 1937 von Heidegger, der Ursprung des Kunstwerkes. Ich sage ja, der Künstler ist der Ursprung des Werkes, das Werk ist der Ursprung der Künstlerin, des Künstlers. Und irgendwann erreicht man diese Schwelle. Und auch am Komponieren ist mir sehr wichtig, diese Schwelle, wo ich mehr vom Stück komponiert, als ich das Stück komponiere.
Das Stück komponiert dich auf
ja,
eine Weise?
Ja, im Sinn, dass ich glaube, man wird nach dem Komponieren dieses Stückes vielleicht besonders, noch ein vielleicht anders, ein anderer Mensch. Es muss nicht pathetisch missverstanden werden, aber es ist so täglich massiv prägend und immer präsent. Das ist,
ist auch ein schwarzes Loch, dieses Stück.
Ich meine, aus der Perspektive des Komponierens, der Suche, des Nachdenkens, in diesem Sinn, ja, es wird vermutet, dass am anderen Ende des schwarzen Lochs gibt es ein weißes Loch, dass die Energie fließt raus und okay, ich lerne in der Astrophysik, wenn ich nicht missverstanden hätte. Das sind diese Schwelle vom schwarzen Loch zum weißen Loch vielleicht.
Das heißt, das schwarze Loch saugt die Energie weg und auf und das weiße mögliche setzt sie wieder frei?
Wäre die Schwelle, die ich mir wünschen würde, was dieses Stück anbelangt.
Es ist immer dieses Komponieren auf der Schwelle, das Marc-André interessiert. Das Komponieren im Übergang von einem zum anderen.
Es ist da bei Augustinus im 11. Buch der Bekenntnisse, wo er sagt, dass die Vergangenheit ist nicht mehr da und die Zukunft ist noch nicht. Ja, und ist ein Komma. Und es ist ein Versuch, dieses Komma zu entfalten, das Auskomponieren.
Was mich doch tatsächlich fasziniert, das sind die Stellen, wo das Klangmaterial aus mehr oder weniger einem einzigen gesungenen Ton, also zum Beispiel einen Ton, den wir aus einer Probe von bei den Domsingknaben aufgenommen haben, sich langsam entwickelt in ein Rauschen, das vielleicht das Rauschen eines Flusses sein könnte. Und das sind außerordentlich faszinierende Zwischenklänge.
Also ist die Haltung desjenigen oder derjenigen, die dazuhören, ist das ein bestenfalls ein Suchen oder mehr ein Eintauchen?
Das Stück hat beide Elemente. Es gibt sehr emotionale Stellen, wo der Pianist, der Solist, unglaublich viel Energie in immer wiederkehrende Akkorde investiert. Und auch diese immer wiederkehrenden Akkorde sind über einen langen Zeitraum in einem Crescendo geschrieben. Das ist bei weitem nicht eine 50-minütige Wellness-Veranstaltung, überhaupt nicht. Also da gibt es abrupte Unterbrechungen von einer Klangfläche, an die man sich vielleicht gerade gewöhnen wollte. Und plötzlich spielt das Leben aber ganz anders.
Also der Ausgangspunkt musikalisch und auch gedanklich ist ja schon Schmerz, Trauer, auch Verzweiflung, oder?
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Es ist aber, glaube ich, und das ist auch im Titel zu sehen, mehr die Hoffnung, die darin Ausdruck findet.
Irgendwie ein bisschen trösten wäre schon etwas.